那他是主公，Where do I begin?
Text for number one. Pascal Mercier, Marc Soutmartisova. Aber ein sehr, sehr schöner Text, der gut passt zu diesem Thema, das wir heute hier gemeinsam angucken wollen. Und die Überschrift dieses Textes ist Der Balsam der Enttäuschung. Der Balsam der Enttäuschung. Enttäuschung gilt als Übel. Ein unbedachtes Vorurteil. Wodurch, wenn nicht durch Enttäuschung, sollten wir entdecken, was wir erwartet und erhofft haben. Das ist gut, wir sind irgendwo ein bisschen weiter unten.
Ja.
Ja. So. Also nochmal diesen Satz. Wodurch, wenn nicht durch Enttäuschung, sollten wir entdecken, was wir erwartet und erhofft haben und worin, wenn nicht in dieser Entdeckung, sollte Selbsterkenntnis liegen. Wie also sollte einer ohne Enttäuschung Klarheit über sich selbst gewinnen können? Und gut bedenken, Enttäuschung ist eine Enttäuschung, also Täuschung weg. Wir sollten Enttäuschungen nicht seufzend erleiden, als etwas, ohne dass unser Leben besser wird. Wir sollten sie aufsuchen, ihnen nachspüren, sie sammeln. Warum bin ich enttäuscht, dass die angebeteten Schauspieler meiner Jugend jetzt alle Zeichen des Alters und Verfalls tragen? Was wehrt mich die Enttäuschung darüber, wie wenig Erfolg wert ist? Manch einer braucht ein Leben lang, um sich die Enttäuschung über seine Eltern einzugestehen. Was haben wir denn von ihnen eigentlich erwartet? Menschen, die ihr Leben unter der unbarmherzigen Herrschaft von Schmerzen leben müssen, sind oft darüber enttäuscht, wie sich die anderen verhalten. Auch diejenigen, die bei ihnen ausharren und ihnen die Mittel einflößen. Es ist zu wenig, was sie tun und sagen, auch zu wenig, was sie fühlen. Was erwarten sie denn, frage ich. Sie können es nicht sagen und sind bestürzt darüber, dass sie jahrelang eine Erwartung mit sich herumgetragen haben, die enttäuscht werden könnte, ohne dass sie Näheres über sie wissen. Einer, der wirklich wissen möchte, wer er ist. Einer, der wirklich wissen möchte, wer er ist, müsste ein ruheloser, fanatischer Sammler von Enttäuschungen sein. Und das Aufsuchen enttäuschender Erfahrungen müsste ihm wie eine Sucht sein, die alles bestimmende Sucht seines Lebens, denn ihm stünde mit großer Klarheit vor Augen, dass sie nicht ein heißes, zerstörerisches Gift ist, die Enttäuschung, sondern ein kühler, beruhigender Balsam, der uns die Augen öffnet über die wahren Konturen unserer selbst. Und es dürfte ihm nicht nur um Enttäuschungen gehen, welche die anderen oder die Umstände betreffen. Wenn man Enttäuschungen als Leitfaden hin zu sich selbst entdeckt hat, wird man begierig sein zu erfahren, wie sehr man über sich selbst enttäuscht ist. Über fehlenden Mut, mangelnde Wahrhaftigkeit etwa, oder über die schrecklichen oder die schrecklich engen Grenzen, die dem eigenen Fühlen, Tun und Sagen gezogen sind. Was war es denn, das wir von uns erwartet haben und erhofft? Dass wir grenzenlos wären oder doch ganz anders, was wir sind? Es könnte einer die Hoffnung haben, dass er durch das Vermindern von Erwartungen wirklicher würde, auf einen harten, verlässlichen Kern schlurfte und damit gefeit wäre gegen den Schmerz der Enttäuschung. Doch wie wäre es, ein Leben zu führen, das sich jede ausgreifende, unbescheidene Erwartung verböte? Schöner letzter Satz. Ein Leben, in dem es nur noch banale Erwartungen gäbe, wie die, dass der Bus kommt. Das fand ich wirklich sehr. Ich habe heute Morgen um 5 Uhr gelesen, weil ich nicht mehr schlafen konnte. Also nicht wie hier, sondern bei 5 sogar machen Zeit, 6, um 8 zu machen. Enttäuschung. Abschied vom Ich hat nichts zu tun mit Erleuchtung oder Erwachen. Abschied vom Ich ist in meiner Erfahrung Koma. Ich bin im Koma. Was ist das Koma? Du existierst und existierst gleichzeitig nicht. Du existierst und existierst gleichzeitig nicht. Das ist das, was du erlebst und erfährst, wenn du dich von deinem Ich verabschiedet hast. Tschüss, machst du alles klar. Es war nett mit dir bisher. Wir haben gute Zeiten gehabt, schlechte Zeiten gehabt. Aber jetzt war es. Ich habe keine Lust mehr, mein Leben lang in einer Illusion zu leben, die es in Wahrheit gar nicht gibt. Illusionen machen ja Spaß. Ich meine, ich habe jetzt hier Freunde, die waren in Las Vegas. Ich habe mir das gestern angeguckt, die haben nochmal geheiratet. Ja, ist doch toll. Die haben vor 25 Jahren geheiratet und haben gesagt, das erneuern wir jetzt. In Las Vegas. Du, das war gut, das war nicht schlimm. Also ich meine, die Dame, die das da gemacht hat, die war besser als mancher Pfarrer, den ich kenne. Illusion. Nur eine Illusion. Ich habe schon zu meiner Freundin gesagt, meiner 28-jährigen Freundin, mit der ich jetzt 4 Jahre zusammen lebe, macht auch Spaß. Du warst 61-Jähriger. Oh, da habe ich in der Lücke geerntet jetzt. Man aufpassen, was man mir sagt. Ich habe schon gesagt, also, Sie will unbedingt heiraten. Also, nicht wegen Geld, ich habe keins. Ich sagte, wenn wir tatsächlich noch heiraten sollten, dann machen wir eine Show. Also, weil, ich meine, ich brauche keinen Ehevertrag, um mit jemandem zusammenzuleben. Nicht? Aber die Steuern sinken, nicht? Beträchtlich. Und hallo. Und was noch eigentlich? Ich weiß nicht so genau, was da alles. Naja, aber wie gesagt, das ist ein auch. Mag das ja ganz nett sein und man kann dann runter machen, weil so richtig schön. Ich kenne einen guten Rhetoriker, der zieht sich so einen Pastorenkittel an. Der kriegt dann eine Rede von mir, was er sagen hat. Ne? Oh, dann haben wir eine schöne Rockband dabei. Kennt eine, die so die 60er, 70er Sachen spielt? Was ist Snow on the Water? Ja, und so richtig fetzen, weißt du, so irgendwie so mit Spaß, ne? Und irgendwie so, ne? Mit Kutsche draußen natürlich, Pferde, alles, ne? Einfach eine Show machen, eine Show. Ja. Was wir hier machen, ist ja auch eine Show. Das ganze Leben ist ein, das Show must go on. Aber wir machen das lieber nicht, glaube ich, ne? Geh nochmal zurück. Abschied vom Ich. Ist ja ein ernstes Thema, ne? Es ist so lange ernst, ihr Lieben. Solange du meinst, es nicht sein, das werde ich geben. Solange ist es ernst. Du wirst versuchen, loszukommen von euch. Loszukommen vom Ego. Gibt es viele Wege, viele Möglichkeiten. Gebet zum Beispiel. Gebet. Lieber Gott, befreie mich von meinem Ego. Habe ich alles hinter mir. Ich rede darüber, als wäre es ein Witz, aber der sagt das keiner. Oder Meditation. Habe ich auch viele Jahre hinter mir praktiziert. Meditation gibt es ja noch. Askese. Gibt es ja noch Käse. Habe ich auch praktiziert. 40 Tage fast. Das Ego loswerden. Andere Ernährung, ne? Kein Fleisch mehr und so weiter, Rohkost, all die Geschichten, ne? Damit sich die Energie innerlich verändert. Transformation, bis hin zur Transfiguration, ne? Dass der Körper sich verändert, strahlt. Aura sehen. Eine Reinkarnationstherapie. Bei Dahlke habe ich mal so schnelles Atmen gemacht. Ne? So, bis man sich nur in die Arme bis nach oben geht. Ich habe nicht mehr. Du kommst zurück und wieder da. Ne? Ein bisschen aufladen. Und am nächsten Tag kommt, was weiß ich, du bist mit deiner Frau oder mit deinem Mann, möchtest mal richtig Sex gut haben, ne? Und er sagt, ich habe Migräne. Und da ist das nicht wieder da. Ne? Das kennt man. Ne? Tantra gibt es natürlich auch. Ne? Dann noch einen anderen Punkt zu nennen. Ach, es gibt so viele Möglichkeiten, das Licht loszuwerden. Und dann kommt irgendwann ein Tag, weißt du, das ist das Geilste. Kommt irgendwann ein Tag, wo du siehst, ich bin ein Phantom nachgejagt. Es gibt gar keins. Hat aber noch nie eins gegeben. Das Einzige, was es zu geben scheint, ist ein Charakter. Ein Charakter. Ist eine Mentalität. Ist eine Programmierung. Ist genetische Information. Ist Konditionierung. Sind Umstände, die auf mich einwirken. Aber ein Ich gibt es nicht. Das ist so. Brauchen wir nur im Alltag, den Mann, um zu sagen können, hier bin ich und da bist du, was will das tun? Das ist Standortbestimmung. Ich könnte natürlich in der dritten Person von mir reden, nicht wahr? Wäre das nicht so? Roswitha hörst du? Das geht schon. Also das. Aber ich kann natürlich auch sagen, ich rede hier und du hörst zu. Das ist einfacher. Ja? Man muss den Namen erkennen, vergesse ich irgendwo viel in letzter Zeit. Obwohl deinen vergesse ich nicht, Roswitha. Nein, ihr Lieben, so witzig das alles klingt. Witzig ist es auch. Wirklich. Was verstehen wir unter dem Ich? Das ist der entscheidende Punkt. Wenn du unter dem Ich verstehst, dass du egoistisch bist, hast du vergessen, das hat damit nichts zu tun. Es gibt Menschen, die sind so strukturiert, dass sie in erster Linie für sich selber leben. Ja? Für sich, für ihren Genuss, für ihre Freude, für ihre Anerkennung, ja? Für ihr leibliches und seelisches Wohl. Das ist einfach eine Programmierung. Und es gibt andere Menschen, die sind so geboren worden, dass sie in erster Linie für andere Menschen da sind. Ob sie nun Helfer Syndrom haben oder nicht, auf jeden Fall sind es Menschen, die in erster Linie für andere Menschen da sind. Die können einfach nicht anders, Mutter Teresa. Wir wissen von Mutter Teresa, dass sie gar nicht so sozial war, wie wir meinten, dass sie sei. Wir wissen, dass sie immer wieder auch mal gesagt oder ich glaube auch geschrieben hat in ihrem Tagebuch, dass sie deswegen sich so sehr um die Armen kümmert, weil sie ihren eigenen Schaden loswerden möchte. Die tut Gutes, um ihr eigenes Böses zu vermeiden. Stell dir bitte mal nur vor, die hatten ja so eine, ich weiß nicht, eine Beziehung kann man nicht sagen, aber Kontakte, Lady Diana und Mutter Teresa. Ne? Wenn sie so damals ein bisschen so die Illustrierten, ich weiß ja nicht, ob ihr überhaupt noch Illustrierten liest. Also bei der Gelegenheit hatte ich jetzt die Bildzeitung. Weil das ist Comic für Erwachsene. Ne? Der Spiegel ist jetzt intellektuell. Von euch allen. Wo war ich denn hier? Bei dir. So, Diana. Lady Diana und Mutter Teresa, ne, das sind so Extreme. Lady Diana war nur für, er muss ja auch Gutes getan, aber sie war doch in erster Linie jemand, der einfach ja, für sich selber da war, schon nochmal ganz klar sehen. Ne. Das andere war doch nur Alibi. Ja, vielleicht auch nicht, aber jedenfalls war diese Seite nicht so stark ausgeprägt wie bei Mutter Teresa. Jetzt stellt euch bitte mal vor, Mutter Teresa wäre in die Position von Lady Diana versetzt worden und Lady Diana in die Position von Mutter Teresa. Oder gehen wir gar nicht mal so weit, wir hätten gesagt, pass mal auf, Mutter Teresa, es ist so, wenn du wirklich ein heiligmäßiges Leben führen willst, dann musst du Hausfrau werden. Weißt du was? Innerhalb von einem Jahr wäre die gestorben. Die wäre gestorben. Warum? Weil sie nicht so disponiert war. Wenn die Mutter Teresa ankommt und sagt, das ist ein egoloses Leben. Das ist ein ichloses Leben. Oder Karl-Heinz Böhm, nicht wahr? Gibt seine Schauspielkarriere auf. Geht nach Tansania und kümmert sich dort um die Hungernden, um die Ungebildeten, nicht wahr? Und so weiter. Boah, was für, die kriegen den Bambi. Weißt du? Ich will nicht. Die kriegen den Bambi. Wenn ich meine, deswegen, die sollen den Bambi kriegen, das ist doch wunderbar. Nur, das hat nichts mit Ichlosigkeit zu tun. Das hat nichts mit Ichlosigkeit, das ist Charakter. Der ist da runtergefahren, der hatte einfach eine Seite in sich drin. Eine Seite, eine sehr soziale Seite. Und die ist irgendwann durchgebrochen, weil er den ganzen Scheiß da in diesem ganzen Filmgeschäft durchblickt hat irgendwann. Und er sagt, das kannst du doch nicht sein, Frau. Das kannst du doch nicht sein. Ich will mein Leben lang hier irgendwelche Faxen machen. Ich möchte irgendwie mein Leben sinnvoll einsetzen. Nicht? So kam die Erkenntnis und dann hat er das eben gemacht. Was hat mit Ehrlichkeit zu tun? Das ist Konditionierung. Ist Programmierung, Genetik, Charakter, Mentalität. Und äußere Umstände, die natürlich auch eine Rolle spielen in dem ganzen Mix der Dinge, die uns zu dem machen, was wir sind. Aber wo ist denn da das Ich? Wenn wir Ich sagen, meinen wir im Grunde genommen, wenn wir mal richtig darüber reflektieren, Ich denke, ich entscheide und ich handle. Denkt darüber nach. Das ist eigentlich das, was wir unter dem Ich verstehen. Ich bin derjenige, der über mein Schicksal bestimmt. Ich bin meines Glückes Schmied. Ich kann meine Realität gestalten. Nicht? Das ist auch nicht jetzt ESO-Thema. Das ist meine Gedanken. Durch Visualisierung. Bin ich dagegen? Das macht Spaß. Ich habe viele Jahre visualisiert. Das, was kommen sollte, da, was nicht kommen sollte, da nicht. Ob ich visualisiert habe oder nicht. Ich denke, ich entscheide und ich habe. Das ist im Grunde, was man da nicht versteht. Und das ist auch, was ein Kind so ab 4, 5 Jahren plötzlich anfängt zu verstehen. Ich habe das jetzt miterlebt, meine Freundin hat einen Jungen, den habe ich miterlebt, so vom 2. Lebensjahr. Und er hat früher immer gesagt, Janik will sein Zimmer nicht aufräumen. Janik hat Hunger. Mami soll zu Janik kommen. Hat in der 3. Person gesprochen. Warum? Weil es ist nicht da in seiner Wahrnehmungswelt. Bis zu einem bestimmten Alter gibt es kein Ich. Es gibt ja eh keins. Aber dann wird es uns eingeredet. Und solange es zu der Kommunikation dient, wir haben es vorhin gesagt, ich und du, ne, das Dankbarbestimmung und so weiter, ist es ja völlig in Ordnung. Ne? Nur wenn wir tatsächlich glauben sollten, wir hätten ein reales Ich, sind wir auch deswegen. Denn wenn du überprüfst, ob du tatsächlich denkst oder ob du nur gedacht wirst, ob du tatsächlich Entscheidungen triffst, oder ob Entscheidungen sich einfach ereignen im Kontext der jeweiligen Situation. Oder ob du tatsächlich handelst, oder ob das einfach ein Impuls, eine Reaktion ist, die aus dem Gedanken und aus der Entscheidung entstehen. Wenn du das wirklich ernsthaft überprüfst, wirst du feststellen müssen, und überhaupt keine Angst, dass es jeder Einzelne feststellen muss, das ist das Ich alles, den Denker, den Täter, den Entscheider schlicht und einfach nicht gibt. Und wurde. Nur eine Vorstellung. Das war das, was Ramesh Vaidyanathan, den ich in 2004 in Mumbai besucht habe, 14 Tage dort die Talks erlebt habe, mir als Empfehlung gegeben hat am 2. oder 3. Tag. Da sagt der Werner, wenn du heute nach Hause kommst, setz dich irgendwo hin, wo es ein bisschen kühler ist, ist ja sehr heiß da, kannst du kaum denken. Trink ein Fläschchen Bier. Und überprüfe eine Entscheidung während des Tages, von der du 100%ig überzeugt bist, die habe ich getroffen, ich. Überprüfe sie, lass es nie passieren, ob es nicht, nee, hat er nicht gesagt, er hat gesagt, ob du es tatsächlich entschieden hast, prüfe es. Und nächstes Mal kommst du wieder und dann rechne so. Habe ich noch nie gedacht. Ich habe 40 Jahre lang, oder über 40 Jahre lang, habe ich die absolute Wahrheit gesucht. War in vielen Gruppen, in vielen Organisationen, in vielen spirituellen Disziplinen. Und diese Übung habe ich nie gemacht. Ich habe die andere gemacht, von Ramana Maharshi empfohlen wurde, ne? Der bin ich. Aber diese habe ich noch nie gemacht. Also okay, mache ich. Mache alles. Ne? Nur um die absolute Wahrheit zu finden, mache ich alles. Und An dem Abend fand ich 10 Entscheiderinnen, die ich schlicht und ergreifend nicht getroffen hatte. Wo ich ganz klar sagen musste und feststellen musste, das war nicht ich, das hat sich ereignet. Weißt du? Vorab natürlich, vorab habe ich immer gedacht, ich mache das. Ich hatte ja die volle Wahl. Wir haben ja scheinbar die volle Wahl, das zu entscheiden. Für was immer wir das entscheiden wollen. Ich glaube, ich entscheide nicht so viel, wenn man heiß ganz trocken wird. Ein bisschen Wasser reinzuschütten, ne? Das habe ich jetzt gemacht. Gell? Ja, da kannst du nicht Nein sagen. Das ist nun mal so. Ich habe das gemacht. Und ich entscheide mich jetzt dafür, einen Schluck zu trinken. Prost. Wenn ich aber jetzt so wie passieren lasse, was hier passiert ist, ganz ernsthaft, ganz aufrichtig, dann merke ich, in diesem Kontext, hier in dieser Veranstaltung, hat es sich einfach ergeben, dass ich etwas beweisen wollte. Woher kam denn das? Woher kam denn der Gedanke? Woher kommen denn überhaupt alle Gedanken, die ich hier ausspreche?